Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Hoffnungen auf eine längere Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas haben sich erneut zerschlagen. Bei einem palästinensischen Mörserangriff wurden 4 Israelis getötet. Das israelische Militär rief daraufhin die Zivilbevölkerung mehrerer Wohngebiete im Gazastreifen auf, sich in Sicherheit zu bringen. In der Nacht hatte der UN-Sicherheitsrat in New York eine sofortige und bedingungslose Waffenruhe gefordert. Der Appell ist aber nicht bindend.
Eid al-Fitr, das Fastenbrechen am Ende des Ramadan. So schaut der Feiertag in Gaza aus. Immerhin, Israel wollte nur noch auf Angriffe der Hamas reagieren. Mit anderen Worten, es gab eine Chance auf Ruhe heute. Doch die Hamas griff immer wieder an. Und Israel reagierte. Und dann explodierte die Gewalt an einzelnen Orten in Gaza eben doch. Zunächst gab es heftige Kämpfe in Khan Yunis. Am frühen Abend dann ein israelischer Luftangriff auf einen Park. Dort befanden sich wegen des Eid-Festes vor allem Kinder. 10 wurden getötet, die Verletzten wurden sofort ins Shifa-Krankenhaus gebracht. Das Krankenhaus selbst war auch angegriffen worden. Zunächst hieß es, Israel sei verantwortlich. Das Hamas-Fernsehen verlor über diesen Angriff allerdings kein Wort. Die israelische Armee erklärte, eine Rakete einer Islamistengruppe sei dort eingeschlagen. All das geschah kurz nachdem UN-Generalsekretär Ban Ki-moon beide Seiten ermahnte. Die Gewalt muss enden. Doch wen interessierte das im Nahen Osten? Am Abend wurden 4 israelische Soldaten bei einem Granatenangriff getötet, mindestens 4 verletzt. Premier Netanyahu wandte sich vor einer halben Stunde an sein Volk. Die Operation werde andauern, bis die Tunnel zerstört seien. Dies sei ein erster Schritt hin zur völligen Entmilitarisierung von Gaza. Welche Gefahr die Tunnel bedeuten, sah man heute ebenfalls bei einer erneuten Infiltration. Das Militär konnte 5 der Hamas-Eindringlinge töten.
Die israelische Armee hat erneut Palästinenser in den Grenzstädten von Gaza aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Gaza droht also wieder eine schlimme Nacht. Wer von einer Waffenruhe in diesen Tagen geträumt hat, der sieht sich einer schrecklichen Realität gegenüber. Und die heißt, der Krieg geht weiter.
Im Irak verbreiten Islamisten immer mehr Angst und Schrecken. Hunderttausende Menschen sind auf der Flucht. Die Gruppe Islamischer Staat hatte große Teile des Nordens und Westens unter ihre Kontrolle gebracht und dort ein Kalifat ausgerufen. In den vergangenen Tagen ließen die sunnitischen Extremisten mehrere schiitische Heiligtümer sprengen. Nahe der Millionenstadt Mosul liefern sie sich heftige Kämpfe mit bewaffneten Kurden.
Kurz vor Mosul, hier liegt Karakosch, eine Stadt an der Front. Überwiegend leben hier Christen. Die Hälfte ist geflohen, seit die Kämpfe zwischen Kurden und Islamisten begannen. Die Islamisten begehen in Mosul Verbrechen. Sie haben Blut an ihren Händen. Sie erkennen Christen und auch viele Muslime nicht an. Sie rauben, morden und brandschatzen. Karakosch, eigentlich kein Kurdengebiet, wird dennoch von kurdischen Peschmerga verteidigt. Gegen die Terrormiliz Islamischer Staat, ehemals ISIS. Gleich dahinter, in Mosul, führt die Terrormiliz ihr grausames Regime. Ihr selbsternannter Kalif al-Baghdadi verhängt drakonische Strafen. Zuletzt ließ er Moscheen sprengen, die nicht seiner Glaubensrichtung entsprechen. Vor dem Terror fliehen Tausende in den kurdischen Nordirak. Es sind 45 Grad am Mittag, als wir Hussein treffen. Er lebt mit seinem Neffen und seiner Nichte zusammen. Beide leiden unter Epilepsie. Wir haben keinen Strom und kaum Wasser. Wir legen die Kinder in den Schatten, damit sie nicht ins Koma fallen. Dann zeigt uns Vater Hassan die letzten Schmerzmedikamente seiner Kinder. Sie reichen noch für 10 Tage. Die Verzweiflung ist groß hier im Lager, aber auch die Hoffnung auf mehr Hilfe aus dem Ausland.
In der Ukraine sind die Ermittlungen zur Absturzursache des Fluges MH17 auch heute nicht vorangekommen. Das internationale Expertenteam kann die Unglücksstelle nicht untersuchen, weil dort weiterhin gekämpft wird. Die ukrainische Armee eroberte nach eigenen Angaben 2 Städte von den Separatisten zurück. Von der Untersuchung hängt auch ab, ob die Vereinten Nationen den Absturz als Kriegsverbrechen einstufen.
Bei Schachtarsk war Schluss. Schon den zweiten Tag in Folge konnten die internationalen Experten und Polizisten nicht zur Absturzstelle. Zu heftig wurde gekämpft in der Region. In Kiew drängt Australiens Außenministerin, die Untersuchung des Wracks endlich zu ermöglichen. Nicht immer passiert in Militärkonflikten das, was die politischen Führer sich wünschen. Wir hoffen, dass die Forderung des UN-Sicherheitsrats nach Waffenruhe von beiden Seiten erfüllt wird. Seit gestern läuft offenbar eine Großoffensive der ukrainischen Armee. Kiew will nach eigenen Angaben die Region um die Absturzstelle unter Kontrolle bekommen. Das russische Fernsehen zeigt Bilder aus der Stadt Gorlovka. Dort sollen gestern 13 Zivilisten durch Raketenbeschuss ums Leben gekommen sein. Beide Konfliktparteien beschuldigen sich gegenseitig, für die Opfer verantwortlich zu sein. Seit Mitte April seien in der Ostukraine mehr als 1.100 Menschen getötet worden, heißt es im UN-Menschenrechtsbericht. Er kritisiert beide Seiten für den Einsatz schwerer Waffen in Wohngebieten und wirft den Separatisten Schreckensherrschaft vor. Ihre Macht sicherten sie auch durch Folter und Exekutionen. Wir stellen auch eine zunehmende Professionalisierung der Rebellen fest. Sie sind immer besser organisiert und bewaffnet und an ihrer Spitze stehen Bürger der Russischen Föderation. Wohl morgen wird die EU erstmals Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängen. Präsident Putin gab sich heute betont gelassen. Eigentlich sehe ich keine Schwierigkeiten. Und wenn, dann nutzen sie am Ende uns. Wir werden jetzt eigene Produkte entwickeln, zumal so manches Importierte, etwa im Rüstungsbereich, ohnehin veraltet war. Wir werden jetzt selbst modernere Dinge herstellen. Teil der Sanktionen soll auch ein Verbot von Waffenexporten nach Russland sein.
10 Jahre nach der Zerschlagung des russischen Ölkonzerns Yukos ist den Altaktionären eine Entschädigung zugesprochen worden. Das internationale Schiedsgericht in Den Haag kam zu dem Schluss, die Zerschlagung sei politisch motiviert gewesen und habe sich gegen den Kreml-Kritiker Chodorkowski gerichtet. Nun soll Russland 50 Milliarden Dollar Schadensersatz zahlen. Der Schiedsspruch ist noch nicht rechtskräftig und die Regierung in Moskau will ihn anfechten.
Er wurde beraubt um die Freiheit und sein Vermögen. Die Freiheit genießt Michail Chodorkowski wieder seit ein paar Monaten. Um sein Vermögen, so sagt er, will er nicht mehr kämpfen. Das tun jetzt andere. Seinen wichtigsten Partnern hat das internationale Schiedsgericht in Den Haag jetzt den höchsten Schadenersatz zugesprochen, der je verhängt wurde. Einstimmig urteilte das Gericht, dass Chodorkowskis Konzern Yukos mit überzogenen Steuerforderungen bewusst in die Pleite getrieben wurde. Seine wichtigsten Teile übernahm der Staatskonzern Rosneft weit unter Preis. Erstes Ziel des russischen Staates war nicht, Steuern einzunehmen, sondern Yukos in die Pleite zu treiben und sich in der Gestalt von Rosneft sein Vermögen anzueignen. Russland will zwar noch gegen das Urteil vorgehen, aber die Kläger und ihre Anwälte sind sich sicher, dass sie ihr Geld bekommen werden. Man könne zwar keine Botschaften finden, aber wirtschaftliche Vermögen Russlands.
Rosneft und Gazprom.
Rosneft und Gazprom, sind das Einheiten, die für sich selbst stehen, oder sind sie ein Teil des Staates? Das ist die Schlüsselfrage, über die wir vor den Gerichten in den nächsten Jahren viel debattieren werden. Das Urteil fiel einstimmig, obwohl Russland einen der drei Richter benennen konnte. Das gibt dem Urteil Gewicht. Der Schadenersatz würde 1/10 von Russlands Devisenreserven ausmachen. Aber nicht zu zahlen würde nur weiteres Vertrauen kosten. Vertrauen, das Russland dringend braucht, um seine Wirtschaft mithilfe von außen zu modernisieren.
Millionen Mieter in Deutschland sollen künftig besser vor Kostensteigerungen geschützt werden. Bundesjustizminister Maas plant, wie er der dpa sagte, über die Mietpreisbremse hinaus weitere Entlastungen. So sollen Modernisierungskosten nur noch bis zu 10% auf die Miete umgelegt werden dürfen. Bisher sind es 11%. Bei der Mietpreisbremse setzt der Minister nach Kritik nun offenbar auf Korrekturen.
Die SPD als Anwalt der Mieter. So zumindest wollten sich die Sozialdemokraten in dieser Legislaturperiode präsentieren. Doch die Zeichen stehen nicht allzu gut. Vor allem die Baubranche kritisiert das Vorzeigeprojekt, die Mietpreisbremse. Das Argument? Eine Begrenzung der Miethöhe könnte Investitionen gefährden. Jetzt gibt die SPD offenbar nach. Neubauten sollen von der Neuregelung generell ausgenommen werden. Soll heißen, Mieten in neuen Immobilien dürfen hoch sein, auch für Zweit- oder Drittmieter.
Diese Investitionsbereitschaft wollen wir in keinster Weise ausbremsen, denn uns ist natürlich ganz klar, dass wir, wenn wir für bezahlbaren Wohnraum sorgen wollen, auch immer neuen Wohnraum brauchen und die Rahmenbedingungen dafür schaffen wollen.
Anwalt der Mieter? Von wegen, schimpft die Opposition. Das sei eher ein Einknicken vor der Bauwirtschaft.
Die neuen Pläne für die Mietpreisbremse durchlöchern das Konzept derart, dass die Mieterinnen und Mieter am Ende doch wieder keinen bezahlbaren Wohnraum finden.
Der zuständige Justizminister, derzeit im Urlaub, kündigte an, Mieter auch an anderer Stelle zu entlasten. So sollen weniger Modernisierungskosten auf sie abgewälzt werden können. Doch da stellt sich möglicherweise der Koalitionspartner quer.
Wir sollten es so machen, dass das für Vermieter eine Sache ist, die sich rechnet und die sich lohnt, weil wir ja einen Anreiz zu solchen Umbaumaßnahmen im Bereich der energetischen Sanierung, im Bereich des alters- und behindertengerechten Umbaus ja wollen.
Viel Überzeugungsarbeit, die noch innerhalb der Koalition geleistet werden muss und viele Ausnahmen bei der Mietpreisbremse. Als Anwalt der Mieter muss sich die SPD erst noch beweisen.
Wie die Mietpreisbremse genau funktionieren soll und was sich bei der Maklerkurtage ändert, diesen und anderen Fragen gehen wir ausführlich auf tagesschau.de nach. Muslime in aller Welt feiern dieser Tage das Ende des Fastenmonats Ramadan. Jetzt dürfen sie auch tagsüber wieder essen und trinken. Das Fest des Fastenbrechens wird auch von vielen Menschen in Deutschland begangen.
Das Festgebet im Morgengrauen ist das Ende und zugleich auch der Höhepunkt des Fastenmonats Ramadan. Wie hier in der Merkez-Moschee in Duisburg versammelten sich heute deutschlandweit gläubige Muslime, um das Fastenbrechen einzuläuten. Einen Monat lang hatte der Großteil der etwa 4 Millionen Muslime in Deutschland bei Tageslicht weder gegessen noch getrunken. Für die Gläubigen ist das Fasten eine der 5 Säulen ihrer Religion.
Es ist ein ganz wichtiges Fest, so wie eigentlich vergleichbar wie für sie Weihnachten.
Dass man immer wieder zusammenkommt, der Zusammenhalt, die Familie.
Der Ramadan gilt als Monat des Friedens und der Versöhnung. In diesem Jahr allerdings steht er unter dem Eindruck blutiger Konflikte, besonders im Nahen Osten.
Einerseits freut man sich, man ist mit der Familie zusammen, man feiert. Auch für die Kinder ist es ein ganz wichtiger Tag und auch als Erwachsene will man auch das als einen Feiertag wissen. Und auf der anderen Seite weiß man, dass viele Menschen muslimischen Glaubens gerade im Nahen Osten und anderswo derzeit überhaupt kein Fest haben. Das ist eine sehr ambivalente Situation, nicht einfach damit umzugehen.
Dennoch feiern die Muslime jetzt das Ende der Fastenzeit. Ab heute 3 Tage lang mit großen, generationenübergreifenden Familienfesten.
Erstmals seit Ausbruch der Ebola-Epidemie in Westafrika könnte ein Patient in Deutschland behandelt werden. Die Weltgesundheitsorganisation hat beim Hamburger Universitätsklinikum angefragt. Die Hansestadt ist nach Klinikangaben zur Aufnahme bereit. Nach Medieninformationen soll es sich um einen Mediziner handeln, der Ebola-Kranke versorgt hat. Insgesamt sind in Westafrika in den vergangenen Monaten mehr als 660 Ebola-Patienten gestorben.
Gewitter und heftige Regenfälle haben in den Niederlanden teilweise den Verkehr lahmgelegt. Straßen standen unter Wasser, Gullideckel wurden hochgedrückt. Am Flughafen Schiphol mussten die Reisenden viel Geduld mitbringen. Etliche Flüge wurden gestrichen oder verspäteten sich. Auch in Teilen Nordrhein-Westfalens hat Starkregen und Sturm am frühen Abend zu schweren Überschwemmungen geführt. Besonders betroffen waren das Ruhrgebiet sowie das Münsterland. Eine Autofahrerin wurde durch einen umstürzenden Baum lebensgefährlich verletzt. Mehrere Gebäude gerieten durch Blitzschlag in Brand.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 29. Juli.
Tiefer Druck und sehr feuchte Luft sorgen für zum Teil gewittrige und mancherorts ergiebige Regenfälle. Erst am Mittwoch beruhigt sich das Wetter langsam wieder. Heute Abend und in der Nacht gibt es vielerorts Schauer und Gewitter, die noch unwetterartig sein können. Es bestehen entsprechende Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. In Küstennähe bleibt es meist trocken. Morgen zeigt sich im Norden die Sonne am häufigsten. Sonst ist es wechselnd bis stark bewölkt und es kommt verbreitet zu Schauern und Gewittern, stellenweise mit heftigem Regen und Hagel. Auch Sturmböen sind möglich. Sonst weht der Wind in der Nordhälfte mäßig, im Süden schwach. Heute Nacht in Berlin tropischer 21, an der oberen Donau Abkühlung auf 12 Grad. Morgen Höchstwerte von 17 Grad im Schwarzwald bis 31 an der Oder. Am Mittwoch weitere auch kräftige Schauer und Gewitter. Im Tagesverlauf von Nordwesten bis zur Mitte zunehmend freundlich. Am Donnerstag im Südosten wechselhaftes, sonst verbreitet ruhiges Wetter mit Sonne und ein paar Quellwolken. Am Freitag erst freundlich, später einzelne Schauer und Gewitter, die kräftig sein können.
Pina Atalay begrüßt Sie um 22.05 Uhr mit diesen Tagesthemen. Ukraine-Krise, wie Wladimir Putin auf den internationalen Druck reagiert und Hoffnung für Patienten. Neue Medikamente gegen Hepatitis C. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.